Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, ich habe keine Zeit. Und da muss ich Ihnen als erstes eine Beobachtung erzählen, mit der ich nicht fertig werde. Also sehen Sie, wenn vor 100 Jahren ein Lübecker Kaufmann aus dem Buddenbrookhaus da ein Geschäft in Hamburg hatte, dann musste der Mann sich in eine Postkutsche setzen, einen ganzen Tag nach Hamburg fahren, am nächsten Tag seine Geschäfte erledigen und am dritten Tag kam er zurück. Heute macht der Mann das mit einem Telefongespräch oder einem Fernschreiber. Hat auch 3 Tage gespart, nicht? Also minus 10 Minuten. Was macht der Kaufmann heute mit den 3 Tagen? Er wird mir sagen, Mann, ich habe nicht mal Zeit, deine Evangelisation anzuhören. Tut mir schrecklich leid, ich habe eine geschäftliche Besprechung. Verstehen Sie? Nee, das versteht keiner, wie das möglich ist. Wir haben eine Technik, die dazu hilft, dass jeder Mensch fantastisch Zeit spart und kein Mensch hat Zeit. Ich fahre neulich meinen Wagen aus der Garage und da ist ein kleiner Junge im Haus, der fuhr immer so gern mit, wenn er so huck rausgeht. Ich sage, Manni, willst du mitfahren? Sagt er, ja, wenn es schnell geht, ich habe nicht viel Zeit. Sehen Sie, meine Mutter hatte 8 Kinder und einen Mann und was weiß ich alles. Die hat jeden Tag 4 Kapitel in der Bibel gelesen. Das heißt, dass er einmal im Jahr die Bibel durchlas. Sie hatte schließlich 53 Kinder, Schwiegerkinder und Enkel und hat jeden Tag für jedes einzelne gebetet. Dabei hatte sie keine Waschmaschine, ne? Damals gab es das nicht. Da war alle 14 Tage Wäschetag, von morgens bis abends, da war Hochkonjunktur. Sie musste noch Strümpfe stopfen, da hatte man nicht Nylonstrümpfe, die immer weg waren. Verstehen Sie, den ganzen unbequemen Haushalt, nicht elektrischen Herd, sondern einen Herd, wo man mit Kohlen gestocht hat. Sie hatte all die Bequemlichkeiten der modernen Hausfrau nicht und hatte so viel Zeit, dass sie jeden Tag 4 Kapitel der Bibel lesen konnte und für über 50 Kinder und Schwiegerkinder und Enkel jedes einzelne beten konnte. Die Zeit haben wir doch gar nicht, nicht? Jetzt, wie geht das zu? Können Sie das verstehen? Dass wir lauter Dinge kriegen, die uns Zeit sparen. Auto statt Postkutsche, Telefon und ach, was weiß ich alles, nicht? Liebe Zahl, ich war neu in Amerika. Ich kann Ihnen sagen, derselben Zeit, wie man von Essen nach Lübeck fährt, fliegt man nach Amerika. 7 Stunden, fantastisch. Da muss man doch Zeit übrig haben und kein Mensch hat Zeit. Da habe ich mir schon so vielen Kopf drüber zerbrochen, habe gescheite Leute gefragt, erklären sie mir's. Und die reden mir also still, aber am Schluss bin ich so dumm wie vorher. Und jetzt halten sie sich gut fest, was ich sagen muss. Ich kann mir das einfach nicht anders erklären. Da verstehen Sie mich hinten. Spreche ich laut genug? Ja. Noch lauter. Ich kann mir das nicht anders erklären. Geht's jetzt so? Okay. Ich kann mir das nicht anders erklären als so, dass ein Teufel gibt, der die Menschen hetzt. Also der Bischof sagt, wir hätten eine unpopuläre Botschaft. Wenn ich heute ernsthaft sage, es gibt einen Teufel, da lacht mich die Menschheit aus. Aber Sie sollen mir mal das Phänomen erklären, wieso kein Mensch Zeit hat. Ich kann die ganze Welt überhaupt nicht mehr verstehen, wenn ich nicht weiß, dass es einen Teufel gibt. Da gibt es eine Menge andere Dinge, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel, glauben Sie, dass jemand in der Welt Krieg will? Wo Krieg die völlige Vernichtung ist. Wenn hier einer wäre, soll er mal eben aufstehen, dass ich im Hals umdrehen kann. steht keiner auf, ich setze mich auf. Kein Mensch will den Krieg. Und die Völker brechen zusammen unter ihren Aufrüstungslasten. Verstehen Sie das? Das kann ich doch nur so verstehen, dass es eine Macht gibt im Hintergrunde, die die Welt in Dinge treibt, die sie gar nicht will. Braucht ja nur Vietnam zu sagen, einen Krieg, den keiner will. Und wir führen ihn. Unheimlich. Ich kann das nicht verstehen, wenn ich nicht weiß, es gibt einen Teufel. Oder zum Beispiel, ich denke an die vielen süchtigen Menschen. Versucht mich einer, nach 3 Minuten sagt, da kann ich Zigarette anstecken. Ich sag, lassen Sie mal einen Moment. Wir können vielleicht mal eben jetzt, nach 3 Minuten sagt er, das halte ich nicht aus, entschuldigen Sie. Nein, Mann, Sie sind süchtig. Ich habe nichts gegen das Rauchen, wenn der Papa seine Pfeife raucht. Aber verstehen Sie, ich halte es nicht aus. Das heißt süchtig. Verstehen Sie das? Oder ich denke an den Mann, der vor mir sitzt. Großer Mann der Industrie. Abends um 11 bei mir anschellt. Und dann sagt der Pastor, ich bin Quartalssäufer. Ich muss alle Vierteljahr einmal trinken, dass mir der Alkohol aus allen Ohrenlöchern überall rauswächst. Ich kann nicht anders. Ich weiß, wie ich mir alles ruiniere. Wie soll ich das verstehen, wenn es nicht ein Teufel gibt, der die Menschen zwingt, sich selber zu ruinieren? Oder ich denke zum Beispiel an die unheimliche sexuelle Labilität. Darüber sprechen wir an einem Abend noch extra. Es gibt ein Buch von dem kürzlich verstorbenen englischen Schriftsteller Somerset Maugham mit dem Titel Der Menschenhörigkeit, wo er einen jungen Mann schildert, der einfach nicht loskommt von einem Mädchen. Er weiß, sie macht mich unglücklich. Er läuft weg, aber er kommt nicht los. Der Menschenhörigkeit. Nun, als Großstadtpfarrer erlebe ich sowas ja dauernd. Dass Menschen schreien förmlich in ihrem, aber sie kommen nicht los. Jetzt soll mir als einer erklären. Das haben sie hier gar nicht um besonders willensschwache Leute. Sondern im Gegenteil, um Kerle, um sehr imponierende Leute. Ich kann das nur verstehen, wenn ich weiß, es gibt einen Teufel. Oder, wissen Sie, ich kann die Welt nicht verstehen, wenn ich das nicht annehme. Zum Beispiel die merkwürdige Tatsache, dass der Mensch, wir alle, unheimlich gut sehen, was die Nachbarn verkehrt machen. Oder was im Staat und in der Kirche verkehrt läuft. Aber überhaupt nicht sehen, was bei uns nicht stimmt. Neulich sagt ein Mann zu mir, wissen Sie, von einem anderen, der ist ein Schwätzer. Und dabei war dieser Mann, der mir das sagte, ein Mann, der keinen Punkt und Komma machen konnte beim Reden. Es war ihm einfach nicht aufgedeckt, dass wenn einer ein Schwätzer war, er das war. Verstehen Sie, diese merkwürdige Blindheit für uns selber. Wissen Sie, dass Sie Ihre eigenen Fehler gar nicht wissen, wenn Sie Gott nicht Ihnen gnädig aufdeckt? Aber Sie wissen genau, was die anderen falsch machen. Das kann ich nur verstehen, dass ein Teufel gibt, der mir die Augen zuhält und das anleuchtet. Oder erklär mir das einer. Oder ein anderes Beispiel, ach, ich könnte stundenlang weitermachen. Der moderne Mensch ist so aufgeklärt, dass er das Evangelium nicht mehr glauben kann. Aber er glaubt, dass ihm hilft, wenn er Maskottchen ins Auto hängt. Ein junger Kerl sagt, komm doch mal in meine Bibelstunde. Nein, Herr Pastor. Ich sage, was hast du denn hier? Hat er so ein Kettchen um, nicht? Was hast du hier? Sagt er, Amulett. Na, ich sag, komm her, gib das.
Fassen Sie das Ding nicht an. Das gibt Unglück. Können Sie was verstehen? Dass der Mensch das herrliche Evangelium nicht mehr fassen kann, aber die dunklen Bindungen glaubt. Ich besuche neulich eine Dame im Krankenhaus, sie ist Akademikerin. Und dann sage ich, wie geht's denn? Und da sagt sie, um Gottes Willen, toi, 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 so dürfen Sie nicht fragen. Und dann klopft sie auf Holz, da war gar kein Holz da. Im ersten Augenblick, wissen Sie, alles Metall, nicht? War sie ganz verzweifelt und das Tablett endlich war Holz, toi, 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 so dürfen Sie mich nicht fragen. Und nach 10 Minuten sagt sie, nun möchte ich Ihnen noch ein Bibelwort lesen. Sagt sie auch, nein, 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 das glaube ich nicht mehr. Sei fantastisch, an toi, toi, toi glauben Sie, aber das nicht. Verstehen Sie, das kann ich überhaupt nur verstehen, dass ein aufgeklärtes Jahrhundert, was Weltraumfahrt macht, noch im finstersten, dunkelsten Heidentum steckt. Wie wollen das erklären, wenn ich nicht sage, es gibt einen Teufel? Aber ich will das abbrechen. Sehen Sie, warum haben wir keine Zeit? Ich bin überzeugt, es gibt wirklich eine Macht der Finsternis, einen Teufel, der die Menschen peitscht und hetzt. Warum eigentlich? Ich frage mich, was hat der Teufel für ein Interesse, dass Herr Schulz und Herr Eierkopf heute Abend nicht in die Evangelisation kommen kann? Was hat der Teufel für ein Interesse dran? Der Teufel bringt uns in die Unruhe, damit wir nicht, warten Sie, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Na ja, ja, sagen Sie, und die Hälfte kennen Sie nicht. Das hat der Herr Jesus erzählt von einem jungen Mann, der von zu Hause weglief. Er wollte, wie der Bischof eben sagte, nicht vom Vaterhause weg, ganz weit weg. Er wollte kein über sich haben. Und das Ende war, dass er bei den Schweinen endigte. Es endigt meistens so oder so bei den Schweinen ein Leben ohne Gott. Ich bin hier geschützt, Sie brauchen sich nicht aufregen. Und wie ein Schweinehirt, das war eine Geschichte in Israel, da ist ein Schwein unrein. Verstehen Sie? Das war besonders schmählich. Wie er nun da bei den Schweinen sitzt, da heißt es im Neuen Testament, da kam er zu sich und sprach, mein Vater hat Brot, die Hülle und die Fülle und ich verderbe ihm Hunger. Luther übersetzt, da schlug er in sich. Das heißt im Griechischen wörtlich Eltenprosoaton, er kam zu sich. Wissen Sie, wie, das ist eine tolle Sache, wenn er zu sich kommt. In der Nähe von meinem Haus ist ein Schornstein und da ist mal ein Schlafwandler raufgeklettert, bei Nacht, völlig im Dusel. Und dann hat man die Feuerwehr geholt. Ich vergesse das nicht, wie der Feuerwehrmann ganz vorsichtig auf ist und dann den Mann anpackte und der fuhr auf und schrie vor Entsetzen, wo er saß. Da kam er zu sich. Mein Gott, wo bin ich? Am Abgrund. So kam der verlorene Sohn zu sich. Und ich möchte Ihnen sagen, der Teufel sorgt dafür, dass wir keine Zeit haben, damit wir nicht zu uns kommen. Damit wir in Unruhe sind, meinetwegen auch im religiösen Betrieb und über Nachbarn schwätzen und Arbeit und was weiß ich alles. Nur nicht zu uns kommen und unsere Situation vor dem heiligen, schrecklichen Gott sehen. Der Teufel hat alles Interesse daran, dass wir nicht zu uns kommen und die Wirklichkeit Gottes sehen und uns selber. Ach Teufel, sorg ich dafür, dass wir keine Zeit haben. Weil er nicht will, dass wir erfahren, dass es eine Erlösung gibt. Jetzt muss ich etwas weiter ausholen. Also zweitens, es gibt eine Erlösung. Und von der möchte der Teufel unter allen Umständen sie bekannt. Sehen Sie, es gibt im Neuen Testament eine fantastische Geschichte. Die hat mich immer sehr bewegt. Als der Sohn Gottes in diese Welt hereinbrach, da heißt es, da brachte auch die Hölle mobil, da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in dem Augenblick. Bitte, die Situation. Der Fürst des Himmelreichs und der Fürst der Finsternis stehen sich gegenüber. In einem einsamen Bergeshöhe. Und da streckt der Teufel die Hand aus. Und es ist, als wenn er Vorhänge wegschießt und zeigt dem Herrn Jesus alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Der Teufel ist ein großer Schwindler und Retuschierer. Er retuschierte Gefängnisse und Krankenhäuser weg. Er zeigte nur alle Herrlichkeit. Ne? Und dann streckt er die Hand drüber und sagt, dies alles ist mir übergeben. Was mich so doll packt, ist das, dass ihm Jesus hier nicht widerspricht. Jesus fährt nicht auf und sagt, du aller Angeber, das ist ja gar nicht wahr. Sondern der Sohn Gottes erkennt das an. Dies ist mein Herrschaftsgebiet. Und der Apostel Paulus nennt den Teufel den Gott dieser Welt. Der sorgt dafür, dass sie nicht aus seiner Herrschaft kommen. Der sorgt dafür, dass sie fromm oder christlich oder unchristlich unter seinem Regiment bleiben. Der eine selbstgerecht, ich bin recht, und der andere in groben Sünden, aber unter seiner Herrschaft. Und er hetzt sie, damit sie nie erfahren, dass es eine Erlösung aus seiner Herrschaft gibt. Bitte stellen Sie sich die Geschichte noch einmal vor. Der Teufel streckt die Hand aus. Dies alles ist mir übergeben. Und da können heute Millionen Menschen aufstehen und sagen, stopp, ich nicht mehr. Ich bin aus seiner Herrschaft erlöst und erkauft. Sehen Sie, ich würde nicht wagen, hier zu stehen, wenn ich nicht diese Geschichte vor Augen hätte und dem Teufel ins Gesicht sage, du sagst mir alles übergeben, ich will ein Busch nicht mehr. Und ich möchte dafür sorgen, dass hier in Lübeck Menschen mit mir einstimmen können. Wir auch nicht mehr. Denn wir sind erlöst. Darum geht's im Christenstamm. Bitte sehr, Christentum ist nicht ein bisschen Religion bei Kindtaufe und Beerdigung. Du liebe Zeit. Christentum ist nicht ein bisschen Weihrauch und religiöse Gefühle, sondern Christenstand ist eine Existenzveränderung, dass ihr der Herrschaft des Teufels war und erlöst werde zum Kind des lebendigen Gottes. So sagt die Bibel, Existenzveränderung. Paulus sagt, Gott hat uns errettet von der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Neulich sprach ein junges Mädel auf der Straße, ich hatte konfirmiert, da sage ich, du Else,
Ich habe den Eindruck, das stimmt mit dir nicht. Du solltest, da sagte Pastor Busch, geben sich keine Mühe. Ich bin mit dem Christentum fertig. Und da habe ich gesagt, ach Mädchen, du hast noch gar nicht angefangen. Ich weiß nicht, womit du fertig bist, vielleicht mit Pastor oder mit Institution, aber Christenstand ist errettet aus der Obrigkeit der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Damit hast du noch gar nicht angefangen. Verstehen Sie, das Zweite, was ich Ihnen gern sagen möchte, es gibt eine wirkliche Erlösung. Dass man nicht aus dem Reich der Finsternis herauskommt, ein Kind Gottes wird, Existenzveränderung erlebt, Wiedergeburt, ganz Neues. Wenn ich heute nicht erreiche, dass Sie merken, ich bin ja noch gar kein Christ, dann habe ich schon viel erreicht. Ich habe mal so Vorträge gehabt in einem schwäbischen Städtchen. Und da traf ich eine alte Dame, da sage ich, kommen Sie heute Abend wieder. Da fuhr sie auf und sagte, nein, ich brauche jeden Abend eine Schlafpille. Gestern Abend habe ich zwei gebraucht, so haben sie mich aufgeregt. Da gehe ich nicht mehr hin. Da habe ich gesagt, da freue ich mich aber richtig. Nicht? Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass Sie noch im Reich der Finsternis sind. So, also erstens, warum haben wir keine Zeit, weil es einen Teufel gibt. Zweitens, gibt eine Erlösung von seiner Macht. Und drittens, diese Erlösung gibt es durch Jesus. Und nun muss ich von Jesus reden. Und das tue ich am allerliebsten. Aber ich muss Ihnen eben eine Geschichte erzählen, wie ich mal in Essen über die Straße gehe. Da stehen zwei Bergleute, die kennt man so, die haben so blaue Narben. Und da sagt der eine, guten Tag, Pastor Busch. Und da sage ich, Tag, kennen wir uns. Da sagt er zum anderen, siehst du, das ist der Pastor Busch. Das ist ein ganz ordentlicher Junge, sagt er. So reden sie im Ruhrgebiet, so respektlos. Das ist ein ordentlicher Junge, bloß er hat einen Vogel. Was sagt er? Vogel? Mann, ich habe doch keinen Vogel. Da sagt, wo soll er bestehen? Da sagt er, er spricht immer von Jesus. Und da sage ich, Mann, das ist kein Vogel. Ich möchte, wer war? Sagen Sie mal, kennen Sie Jesus? Siehst du, sagt er, fängt er schon wieder an. Nun, ich kenne kein wichtigeres Thema, ernsthaft. Und das ist nicht ein Hobby oder ein Vogel. Und Jesus bleibe ich in der Macht des Teufels und darum ewig verloren. Verstehen Sie? Da geht es um meine Existenz. Habe ich früher auch nicht gewusst. Durch Jesus. Jetzt muss ich Ihnen also von Jesus sagen. Und das ist also das wichtigste Thema. Wer ist denn Jesus? Ich sagte heute Morgen schon, dass sogar Blätter wie der Spiegel ganze Serien über Jesus bringen. Und das ist ja furchtbar nett, bloß furchtbar dumm, was Sie schreiben. Wenn Sie über Jesus orientieren wollen, dann fragen Sie nicht den Spiegel, sondern das Neue Testament. Das kommt mir richtiger vor, ja? Die Apostel haben mehr über Jesus gewusst als Herr Augstein. Wer ist Jesus? Luther sagt es, wie man es gar nicht schöner sagen kann. Wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren. Und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren, mein Herr. Jetzt will ich Ihnen mal ein Beispiel sagen. Sehen Sie, aus meiner allerfrühesten Jugend, wo man gar keine Erinnerungen hat. Da ist so eine Erinnerung. Ich weiß gar nicht, muss ein ganz kleiner Kerl gewesen sein. Da hatte ich Scharlach. Ich erinnere mich nur noch, dass ich nachts aufwachte und beinahe erstickt bin. Und es war dunkel um mich. Und ich hatte grauenvolle Angst und hinter mir entsetzliche Fieberträume. Man hat solche Jugenderinnerungen noch ganz dumpf, wissen Sie. Ich weiß nur, dass ich aufwachte mit einem Entsetzen im Herzen, wie verloren und allein gelassen ich bin in dieser Finsternis und dem Elend. Und auf einmal geht eine Tür auf und fällt heller Lichtschein herein und aus dem anderen Raum kommt meine Mutter. Es war zunächst noch gar nichts verändert. Und doch, verstehen Sie, war eine Fülle von Trost da. Wir Menschen leben in einer grauenvollen Welt, in einer Welt, in der der Teufel unheimliche Dinge tut. Und da ist eine Tür aufgegangen aus der anderen Welt, die in die Räume Gottes führt. Da ist Licht des Himmels hereingefallen, als die Engel verkündigten, euch ist der Heiland geboren. Und dann ist der Sohn des lebendigen Gottes in unsere Welt gekommen. So sage, aus den Dimensionen Gottes hat er Fleisch und Blut angenommen und ist in unsere dreidimensionale Welt gekommen. Die Tatsache, dass er da ist, das ist schon unsagbar tröstlich. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch ohne diesen Heiland leben kann. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch an dieser unerhörten Tatsache vorübergehen kann, an der atemberaubenden Tatsache, dass die Tür zu den Räumen Gottes aufging. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blut. So sehr hat Gott die Welt geliebt, diese dämonisierte, schreckliche Welt, dass er seinen Sohn gab. Auf dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, nicht mehr in der Herrschaft des Teufels sind, sondern das ewige Leben haben. Sehen Sie, durch Jesus kriegen wir diese Erlösung. Ich möchte ihn vor Ihre Augen malen, hier am Kreuz sehen. Es gibt kein größeres Ereignis zu allen Zeiten als die Tatsache dieses Kreuzes. Gehen wir im Geist nach Golgatha. Oder toben Tausende von Menschen. Es gibt hier in Lübeck ein Bild von dem mittelalterlichen Maler Hans Memling. Da ihm vorgestanden, das ist ganz bewegt, da sieht man Kriegsknecht und Volk und alles. Es war gleich nach dem Kriege, wie ich davor stand. Da war es aus der brennenden Kirche gerettet worden. Und da sagte ich zu dem Herrn, der mich führte, merkwürdig, auf diesem Bild von Hans Memling, sie ist jetzt im Anmuseum, heißt Anmuseum, ja, da ist so ein Fußgedränge, nur unterm Kreuz ist ein leerer Rasenfleck. Ein leerer Rasenfleck, warum ist das wohl? Und dann sagte mein Freund, der mich begleitete, der Maler hat sicher sagen wollen, unter Jesu Kreuz ist ein Platz frei. Da kannst du hintreten. Da ist für dich Platz. Meine Freunde, unsere Erlösung brauchen wir nicht selber zu schaffen. Ich habe mich moralisch angestrengt, um anders zu werden. Und es wurde nur schlimmer mit mir, als ich junger Offizier war. Bis ich Jesus fand. Und begriff, auch mich erlöst er das.